Vielen Dank für die Einführung und natürlich auch nochmal zunächst mal vielen Dank überhaupt an die Fakultät Informatik und an das Rektorat, dass die mich überhaupt berufen haben auf diese Stelle, was natürlich die Voraussetzung dafür da war, dass ich jetzt diesen Vortrag halten darf. Ja, darüber habe ich natürlich sehr gefreut und bin auch sehr glücklich damit. Insbesondere auch vielen Dank an Herrn Professor Rehhof, an dessen Lehrstuhl ich hier Aufnahme gefunden habe und wo meine Mitarbeiter und ich schon uns sehr zu Hause fühlen. Genauso natürlich die Involvierung, die ich halt beim Fraunhofer ICC habe, auch da fühlen wir uns schon wie zu Hause. Also zunächst mal vielen Dank an alle beteiligten Parteien dafür, dass ich heute überhaupt diesen Vortrag halten darf. Und ja, kurz als Einführung auch ein bisschen dazu, wer bin ich denn eigentlich? Ich war nicht schon immer Professor für angewandte Informatik, sondern ursprünglich habe ich mal sogar damit angefangen, reine Mathematik zu studieren und habe dort in dem Bereich dann mein Diplom gemacht im Bereich kategorieller Modelltheorie. Und ja, wer weiß, worum es sich da etwa handelt, der sieht also, dass ich doch einen relativ langen Weg hinter mir habe, hin zur angewandten Informatik, Software Engineering. Und wie man auch sieht, hat mich dieser Weg auch geografisch auf einigen Umwegen ans Ziel geführt, typischerweise über Großbritannien. Aber jetzt bin ich umso froher, dass ich sozusagen am Ende meiner Wanderjahre jetzt im schönen Dortmund sesshaft werden darf. Gut, soweit halt. Also ja, wie gesagt, ich bin jetzt Professor für angewandte Informatik, gleichzeitig Wissenschaftskoordinator Enterprise Engineering am Fraunhofer ISST, wo ich auch eine Attract-Projektgruppe leite. Was wäre noch erwähnenswert ist, meine Promotion habe ich geschrieben zum Thema Softwareentwicklung für sicherheitskritische Systeme. Und die ist letztes Jahr, also die ist zunächst mal vom Springer Verlag veröffentlicht worden und letztes Jahr auch in Chinesisch übersetzt worden, worüber ich mich sehr gefreut habe, auch wenn ich bislang nicht in der Lage bin, nachzuprüfen, ob die das auch wirklich alles richtig gemacht haben. Aber vielleicht habe ich ja doch nochmal Zeit, Chinesisch zu lernen. Ja, also zunächst mal etwas Motivation für meine Arbeit. Also das Ziel ist, Software zu entwickeln für vertrauenswürdige IT-Systeme. Und gut, der Grund dafür natürlich, IT-Systeme werden halt immer wichtiger, durchziehen eigentlich fast alle Aspekte menschlichen Lebens heutzutage, kann man beinahe sagen. Sie werden gleichzeitig auch immer offener und um halt flexibel zu sein und überhaupt diese Funktionalität bereitstellen zu können und dadurch natürlich auch angreifbarer. Aber leider ist es so, dass die Anforderungen an die Vertrauenswürdigkeit dieser IT-Systeme diesen steigenden Erwartungen bislang nicht wirklich nachgekommen sind. Das heißt also, dass der Status der Softwareentwicklung in der Praxis heutzutage wird eigentlich ganz schön in diesem Bild da visualisiert, wo man sehen kann, ja, es gibt Sicherheitsmechanismen, in diesem Fall die Schranke, die werden auch eingesetzt. Das Problem ist nur immer wieder, dass die Systeme trotzdem gebrochen werden und eingebrochen werden, weil die Sicherheitsmechanismen eben nicht sicher im Systemkontext eingesetzt werden. Also in diesem Fall, die Autos sind einfach an der Schranke vorbeigefahren. Das ist mehr oder weniger der aktuelle State of the Art bezüglich sicherheitskritischer Systeme im Sinne von Angriffssicherheit, also IT-Security heutzutage in der Praxis. Und da ist eben die Motivation für uns, diesen Zustand hoffentlich zu helfen, zu verbessern. Das kann man jetzt natürlich auch etwas technischer formulieren. Das Beispiel auf der vorigen Folie ist ja ganz lustig, aber da sieht man vielleicht nicht so direkt, wo ist denn da jetzt wirklich der IT-Bezug. Also nochmal wirklich ein technisches Beispiel, eigentlich auch schon etwas älter. Das Problem, aber diese Art von Schwachstellen gibt es nach wie vor. Und dann im Beispiel kann man auch sehen, dass solche Schwachstellen, die halt Angriffe ermöglichen, auch durchaus subtil sein können. Das Problem damals in einer älteren Version von Unix war einfach, dass wenn man sich eingeloggt hat mit seinem Namen und dem Passwort, dass das System, wenn das Passwort falsch war, eine Fehlermeldung gebracht hat, gleich in dem Moment, wo es bei dem ersten Zeichen des Passworts festgestellt hat, dass es ein Problem gibt. Das klingt erstmal nach einer vernünftigen Lösung. Das ist auch funktional völlig korrekt, was das System tut. Nur es hat sich herausgestellt, dass es von der IT-Sicherheit her gesehen durchaus nicht sicher ist, weil wenn man jetzt in der Lage ist, die Zeit zu messen, die es braucht, bis das System mit der Fehlermeldung zurückkommt und das wirklich präzise messen kann, sodass man weiß, welches Zeichen inkorrekt ist, und dann ein bisschen drüber nachdenken, dann kommt man zu dem Ziel, dass sich dadurch der Suchraum, den man durchlaufen müsste, wenn man keine Ahnung hat, was das Passwort ist, aber eben im Prinzip alle Passwörter durchprobieren will, den kann man da, wenn man einen etwas intelligenteren Algorithmus sich überlegt, als den, der einfach alles durchprobiert, kann man da den Suchraum signifikant verkleinern, und zwar von x hoch n, wobei x die Anzahl der Zeichen ist, die ich für das Passwort verwenden darf, und n die Länge des Passworts, auf x mal n, was natürlich eine sehr viel kleinere Zahl ist für vernünftige Werte für x und n. Wie das funktioniert, gut, zu jeder guten Vorlesung gibt es auch eine Übungsaufgabe, stelle ich jetzt hiermit als Übungsaufgabe, wie dieser Algorithmus genau funktioniert, ist aber gar nicht so schwer, nur da sieht man halt, daran, wenn man nicht dran denkt, dann kommt man auf sowas nicht, sondern man entwickelt ein System, was funktional korrekt ist, aber trotzdem unsicher. Und das ist ein ganz klassisches Beispiel dafür, was nach wie vor heute auch nach wie vor schief geht in der Softwareentwicklung von sicherheitskritischen Systemen. Gut, was ist jetzt das Ziel unserer Forschung? Wie versuchen wir jetzt zu helfen, dieses Problem zu lösen? Die zentrale Idee dabei ist die modellbasierte Softwareentwicklung. Das ist natürlich zunächst mal ein Ansatz für Softwareentwicklung, der schon seit einer Reihe von Jahren jetzt verfolgt wird. Und zwar auch natürlich für Softwareentwicklung im Allgemeinen, nicht nur für sicherheitskritische Software. Stichwort Unified Modeling Language, die UML, ist eine sehr bekannte Modellierungsnotation, die in diesem Kontext verwendet wird und wodurch eben die Idee von der modellbasierten Entwicklung in den letzten Jahren auch populär geworden ist. Und ja, auf dieser Idee bauen wir im Prinzip auf haben jetzt das Ziel, diese Art von Softwareentwicklungsansatz zu verwenden, um die Sicherheit der entwickelten Software zu verbessern. Und zwar indem das Ziel ist insbesondere halt, über die Sicherheitsaspekte schon in frühen Phasen der Softwareentwicklung nachzudenken, und nicht erst, wenn man das implementierte System hat und sich nachher herausstellt, dass es doch unsicher ist. Das wird zwar leider nach wie vor in der Praxis meistens so gemacht. Man entwickelt erstmal die Software, man verkauft sie und dann wartet man mal ab, was es da vielleicht für Schwachstellen gibt. Und wenn welche Schwachstellen entdeckt werden, dann erstellt man halt Patches, also Korrekturen für den Source Code, die dann verbreitet werden müssen. Das ist das, wie es nach wie vor eigentlich heute meistens gemacht wird, ist aber kein idealer Prozess, weil die Software dann eben so lange unsicher bleibt, bis man die Sicherheitsschwachstellen wirklich auch gefunden hat. Und wenn es jemand findet, der sie gerne ausnutzen würde, ist das natürlich der Nachteil, dass es eben diesen Zeitraum gibt, bis man eben die Software verbessert hat, dass sie eben dann nach wie vor unsicher ist. Das heißt also, besser ist es, die Software so zu entwickeln, dass man von vornherein die Sicherheitsanforderungen berücksichtigt, und da bietet sich eben zum Beispiel so ein Ansatz für modellbasierte Entwicklung an, weil da ohnehin schon die Idee ist, dass man nach Ermittlung der Anforderungen, was man natürlich ohnehin machen muss, egal wie man Software entwickelt, dass man nicht gleich zu der Programmierung des Codes übergeht, sondern zunächst mal Modelle erstellt, die zum einen die Anforderungen und zum anderen auch vielleicht zunächst mal ein abstraktes Systemdesign, aber dann auch das Systemverhalten spezifizieren. Und das erlaubt es einem jetzt speziell auf das Thema sicherheitskritische Systeme bezogen, dass man die Sicherheitsanforderungen auch in die UML-Modelle als Erweiterungen der UML-Notation einfügen kann. Dafür haben wir halt einen Ansatz entwickelt, der einem das erlaubt zu tun. Und zum anderen halt diese Modelle dann auch analysieren kann gegenüber den Anforderungen, die das System nachher erfüllen soll, bevor man das System überhaupt angefangen hat, wirklich zu bauen im Sinne von Programmierung. Das hat den Vorteil, dass es unter anderem den Vorteil, dass es erheblich kostengünstiger ist, die Probleme zu beheben an dieser Stelle. Da gibt es klassische Studien, zum Beispiel von Barry Böhm, wo er gezeigt hat, dass es bis zu 200 Mal teurer sein kann, Probleme zu korrigieren, wenn man schon auf der Code-Ebene angelangt ist, als wenn man sie schon während der Anforderungsanalysephase korrigiert. Das heißt also, ein klarer Kostenvorteil da auch und natürlich eben der Sicherheitsvorteil, wie schon argumentiert. Gut, aber trotzdem muss man natürlich früher oder später auch wirklich zum Source Code übergehen. Das System soll ja nachher wirklich lauffähig sein und da helfen einem die Modelle nach wie vor nicht. Es gibt aber zum Teil schon Code-Generatoren, mit denen man automatisch Code generieren kann aus diesen UML-Modellen. Das funktioniert zum Teil noch nicht wirklich vollständig und in allen Bereichen. Aber wo man nach wie vor Code manuell erstellen muss, hat man zumindest die Möglichkeit, dass man aus den UML-Modellen Testfolgen generiert, mit denen man dann sicherstellen kann, dass der Source Code auch wirklich konform mit den Spezifikationen ist. Da muss man aber natürlich sicherstellen, dass wenn sich das System weiterentwickelt, auch die Modelle aktuell bleiben, zum einen das und zum anderen stellt sich die Frage, was man tut, wenn man ein System vorfindet, auf das man aufbauen soll, das man vielleicht weiterentwickeln oder warten soll, das halt aber nun mal nicht modellbasiert entwickelt worden ist, wie das eigentlich nach wie vor bei den meisten Systemen in der Praxis ist, dass sie es nicht wurden. Da ist es wichtig, Werkzeuge zu haben und auch die sind jetzt mittlerweile erhältlich, mit denen man aus gegebenen Source Code automatisch auch wieder Modelle erzeugen kann. Und auch das, die Tatsache, dass es diese Werkzeuge gibt, die kommen nicht von uns, sondern die verwenden wir einfach, spielt eine wichtige Rolle in unserem Ansatz. Soweit halt zu der typischen Seite des Software Engineering, die man halt eben betrachten muss, in diesem Fall im Kontext modellbasierte Entwicklung. Aber wenn man sich jetzt um sicherheitskritische Systeme kümmern will, im Sinne gerade von IT-Security, also Angriffssicherheit, reicht das nicht. Also ein System, selbst wenn ich es statisch verifiziert habe und getestet habe, heißt das noch lange nicht, dass es dann auch wirklich zur Laufzeit sicher ist. Was fehlt da noch? Es fehlen zum einen Konfigurationsdaten, wie zum Beispiel Benutzerberechtigungen. In einem größeren System, zum Beispiel Geschäftssoftware, spielt das eine wichtige Rolle, dass ich genau definiere, welcher Mitarbeiter in einer Firma in der Lage sein soll, welche Funktionen der Software auszuführen und auf welche Daten zuzugreifen. Das heißt also, Konfigurationsdaten, wie eben zum Beispiel Berechtigungsdaten, sind ebenfalls auch sehr wichtig, und zwar auch gerade unter dem Sicherheitsaspekt. Deswegen beinhaltet unser Ansatz eben auch die Möglichkeit, zum einen diese Konfigurationsdaten auch wieder aus den Spezifikationsmodellen zu generieren oder, sofern sie auf andere Weise erstellt worden sind, zumindest diese Daten auch hier zu verifizieren gegenüber den UML-Modellen. Und das ist eben auch wichtig für Software, die sicherheitskritisch ist. Aber auch dann, letzten Endes muss man sagen, selbst wenn man das analysiert hat und den Source Code halt statisch verifiziert hat, kann man auch immer noch nicht sicher sein, dass die Software zur Laufzeit wirklich sicher ist. Warum nicht? Darauf werde ich später noch etwas genauer eingehen, aber kurz als Begründung. Es könnte ja durchaus sein, dass der Compiler, der den Source Code in Bytecode umgesetzt hat, da Schwachstellen eingebaut hat. Das ist durchaus denkbar. Das heißt also, wenn ich wirklich sicher gehen will, dass das System auch wirklich, wie es nachher ausgeführt wird, sicher ist, in Systemen, wo das halt eben wirklich höchst wichtig ist, also Systeme, die zum Beispiel mit großen, mit finanziellen Bereichen und Transaktionen durchführen, die große Geldbeträge betreffen, dann gibt es die Möglichkeit, da dann auch noch einen Monitoring-Ansatz einzusetzen. Und daran arbeiten wir auch, dass die Idee, dass man auch wieder aus den UML-Modellen Monitore generiert, die dann zur Laufzeit tatsächlich überwachen beim laufenden System, dass die Sicherheitsanforderungen auch tatsächlich eingehalten werden. Das klingt jetzt erstmal so, als wäre das alles ziemlich redundant und warum macht man nicht einfach nur das Monitoren zur Laufzeit, aber das hat natürlich schon auch den Nachteil, dass man dann auch erst zur Laufzeit merkt, wenn es ein Problem gibt. Das heißt also, es macht durchaus schon Sinn, also sich in jedem von diesen Phasen und jede dieser Art von Artefakte anzuschauen und auch die Sicherheitsanforderungen hin zu überprüfen. Sieht erstmal redundant aus, aber jeder dieser Verifikationsmechanismen hat eben verschiedene Vorteile, die sich gegenseitig ergänzen. Also das ist jetzt im Wesentlichen halt der Überblick über unseren Ansatz, den ich jetzt auf die nächsten Folien im Rahmen der vorhandenen Zeit ganz kurz skizzieren möchte. Und zum Schluss gehe ich dann noch kurz auf Anwendungen ein, die wir jetzt in diesem Bereich schon gemacht haben. Ja, vielleicht noch kurz Nebenbemerkungen, Bezugnahme auf den Vortrag von vorhin, den ich natürlich auch sehr spannend fand. Thema Open Source sehe ich persönlich also ganz genauso, also insbesondere auch der Punkt halt, die Möglichkeit, wirklich auch Artefakten wissenschaftlich empirisch zu arbeiten. Da ist jetzt leider, muss man dazu sagen, bei dem modellbasierten Softwareentwicklungsansatz die Situation noch nicht so weit. Und das hängt letzten Endes daran, dass es unter Open-Source-Programmierern sich anscheinend noch nicht wirklich durchgesetzt hat, modellbasiert zu entwickeln. Die sind da wohl leider etwas konservativ in der Richtung. Das heißt also, obwohl man hier unten eben durchaus eben in diesen Open-Source-Projekten viel Source-Code finden kann, den wir auch durchaus verwenden, um unsere Verifikationsansätze auszuprobieren, dann gebe ich nachher noch einige Beispiele, hat man da oben das Problem, dass es leider eben bislang keine signifikanten Datenbanken für Open-Source-Modelle gibt. Aber gut, vielleicht, also die Hoffnung ist da, dass sich das vielleicht auch in Zukunft verbessern kann. Gut, ja, aber bevor ich den Ansatz jetzt ganz kurz als Überblick vorstelle auf den nächsten Folien, noch kurz zum Kontext von unserer Motivation. Also die Idee ist im Prinzip halt eben einen Ansatz zu haben für die Entwicklung kritischer Systeme, in welchem Sinne auch immer. Kritisch kann natürlich eine ganze Reihe von Dingen bedeuten, nicht nur sicherheitskritisch im Sinne von Angriffssicherheit, also Security, obwohl ich darauf jetzt auf den nächsten Folien vor allem eingehen werde, um das halt eben den Ansatz konkret an einem Beispiel zu erläutern, sondern es kann natürlich auch andere Eigenschaften bedeuten, zum Beispiel Fehlertoleranz, Performance und so weiter, was immer man halt braucht, um halt ein kritisches System verlässlich ausführen zu lassen. Und die Ideen, die ich jetzt in den nächsten Folien für das Thema IT-Security erklären werde, die lassen sich durchaus auch übertragen auf andere Bereiche, wo man nicht funktionale Anforderungen hat, die durchgesetzt werden sollen. Das haben wir uns zum Teil auch angeschaut, aber der Schwerpunkt bei unserem eigenen Arbeitenbereich war jetzt wirklich bislang im Bereich IT-Security. Gut, jetzt ganz kurz einen Überblick halt über diesen Ansatz, den ich halt auf der Überblicksfolie da erwähnt hatte, was man sich jetzt unter diesen einzelnen Phasen etwas genauer vorstellen kann. Zunächst mal halt da oben die Anforderungsanalysephase. Natürlich muss der Entwickler irgendwoher wissen, was denn genau die Sicherheitsanforderungen sind, die in dem System umgesetzt werden wollen. Und das ist auch gar nicht so einfach. Das klingt zwar erstmal so, als sollte er es wissen, aber es ist halt nun mal so, dass viele Softwareentwickler nicht unbedingt Experten im Bereich IT-Security sind. Das heißt also, letzten Endes in der Praxis muss man ihnen schon auch eine Hilfestützung an die Hand geben, damit die in der Anforderungsanalyse nicht etwa wichtige Sicherheitseigenschaften vergessen. Dafür haben wir halt einen Ansatz entwickelt, zusammen mit Kollegen von der Uni Hannover, Kurt Schneider und seine Gruppe, die halt eben diese Phase des Software Engineering tatsächlich unterstützt und eben jetzt wieder speziell zugeschnitten auf den Bereich Entwicklung sicherheitskritischer Systeme im Sinne von Security. Dann nächster Punkt, also nächste Phase vielleicht der Softwareentwicklung, ist, dass man sich Gedanken macht, was denn die Geschäftsprozesse sein sollen, die in dem System umgesetzt werden sollen. Und auch da macht es Sinn, sich über das Thema Security und auch Compliance Gedanken zu machen. Natürlich nicht nur im Kontext von Softwareentwicklung, sondern Analyse von Geschäftsprozessen kann man natürlich auch jetzt unabhängig von der Softwareentwicklung machen, bei einem System, was vielleicht schon existiert und wo man sich überlegen möchte, ob die Geschäftsprozesse, die in dem Unternehmen umgesetzt werden, auch tatsächlich die Sicherheitsanforderungen erfüllen, die erfüllt werden sollen. Auch da, an diesem Thema arbeiten wir jetzt eben auch ganz aktuell halt im Rahmen von dieser Projektgruppe am Fraunhofer-Institut, die bereits erwähnt wurde. Und In diesem Zusammenhang ist es da auch interessant, jetzt nicht nur Security als technische Anforderungen zu betrachten, sondern das eben einzubetten in den Unternehmenskontext und sich zu fragen, warum sollte denn ein Unternehmen sich eigentlich für das Thema Security interessieren? Die erste Antwort ist natürlich, naja, damit das Unternehmen selber sicher ist. Aber man merkt eben leider, dass diese Antwort alleine nicht unbedingt ausreicht. Aber zum Glück ist es so, dass der Gesetzgeber da in den letzten Jahren angefangen hat nachzuhelfen, insbesondere halt im Finanzbereich. Da werden halt wohl seit einigen Jahren eine Reihe von Regulierungen erlassen, sowohl im Banken- als auch im Versicherungsbereich, Stichwort Basel II und Solvency II, die halt die Unternehmen im Finanzbereich dazu bringen sollen, keine unverantwortbaren Risiken einzugehen, was natürlich angesichts der Finanzkrise auch wirklich eine gute Idee gewesen wäre, wenn sie das, sich daran gehalten hätten. Aber abgesehen von der Finanzkrise, an der wir leider nicht viel ändern können, spielt da eben auch der Aspekt operationale Risiken eine Rolle und auch da spielt letzten Endes dann das Thema IT-Security-Risiken eine Rolle. Das heißt also, was wir uns hier in dem Kontext überlegen, ist jetzt auch, wie bettet sich jetzt das Thema IT-Security in das allgemeinere Thema Compliance gegenüber Regulierungen ab. Gut, und da sind wir eben auch unterwegs, unseren Ansatz in diese Richtung zu erweitern. Aber dann jetzt wieder im Kontext von einem klassischen Softwareentwicklungsprozess mit Hilfe von Modellen kommt man dann halt eben früher oder später halt zu den Modellen, nachdem man die Anführungsanalyse gemacht hat. Und da hatte ich schon kurz erwähnt, jetzt die Idee in unserem Ansatz ist jetzt ganz konkret, das so zu organisieren, dass man die sicherheitsrelevanten Informationen, also zum Beispiel die Sicherheitsanforderungen, aber auch andere Informationen, die sicherheitsrelevant sind, jetzt innerhalb dieser Spezifikationsmodelle, die mit UML, also der Unified Modeling Language, erstellt werden, in diese Modelle einbetten zu können. Dafür haben wir eben diese Erweiterung entwickelt, die das einem erlaubt, das zu tun. Der Vorteil davon ist zunächst mal, dass man diese sicherheitsrelevanten Eigenschaften auch tatsächlich jetzt innerhalb der Systemdokumentation niedergeschrieben hat. Das ist schon mal ein großer Fortschritt, weil sich halt in der Praxis zeigt, dass viele der Probleme sich daraus ergeben, dass zwar vielleicht dem ursprünglichen Entwickler des Systems durchaus bewusst war, dass es da eine kritische Anforderung gab, die berücksichtigt werden muss, wenn die Software eingesetzt werden soll, aber im Laufe der Zeit, weil diese Information nicht nirgendwo halt wirklich niedergeschrieben war, die vergessen wird und dann die Software in einem Kontext eingesetzt wird, wo diese Annahmen an die Sicherheit der Umgebung nicht mehr gelten. Und da gibt es natürlich auch ganz spektakuläre Beispiele außerhalb des Bereichs. Security, das Beispiel der Ariane-Rakete, halt vor einigen Jahren war so ein klassisches Beispiel, wo halt Software in einer neuen Hardware eingesetzt wurde, die leider eben die Anforderungen nicht mehr erfüllt hat, einfach weil nirgendwo anscheinend hinreichend explizit gemacht worden war, was genau diese Anforderungen waren. Also zunächst mal halt eben der Vorteil, dass man jetzt diese Sicherheitsanforderungen konkret innerhalb der Systemmodellierung niederschreiben kann. Aber der nächste Schritt ist halt darüber hinausgehend, man möchte jetzt das nicht nur dokumentieren können, sondern auch, wie gesagt, ist das Ziel, Sicherheitseigenschaften nicht erst überprüfen zu können, wenn man schon angefangen hat zu programmieren, weil es dann relativ teuer wird, die zu beheben, sondern das bereits analysieren zu können, wenn man erst die Spezifikation erstellt hat und daran arbeiten, da haben wir eben auch Werkzeuge entwickelt, die es einem erlauben, das tatsächlich vollautomatisch zu machen. Vollautomatisch in dem Sinne, dass der Benutzer also wirklich nur ein UML-Modell erstellen muss und die Sicherheitsanforderungen als Textmarkierungen in das UML-Modell einfügen muss. Und dann die Werkzeuge, die wir da entwickeln, übernehmen dann auch tatsächlich also vollautomatisch die Analyse des Modells auf die eingefügten Sicherheitsanforderungen. Das heißt, also Anspruch an uns selber ist, dass eben diesen Ansatz Anwendern an die Hand geben zu können, die selber keinen Hintergrund im Bereich formale Methoden haben, sondern also wirklich nur auf einen Knopf drücken wollen, um dann das Ergebnis zu bekommen, ob das die Spezifikation die Sicherheitsanforderungen erfüllt, die spezifiziert wurden oder nicht. Und das sind eben die Werkzeuge, an denen wir in diesem Bereich arbeiten. Dann geht es aber natürlich weiter. Wie gesagt, es reicht nicht, dass die Modelle selber sicher sind, sondern natürlich das System muss ja am Ende sicher sein, also insbesondere der Source Code, also der Code, der nachher ausgeführt wird. Die Qualitätssicherung, wie sie in der Praxis heutzutage gemacht wird, ist natürlich Testen. Das ist eigentlich in allermeisten Fällen die hauptsächliche Aktivität im Bereich Qualitätssicherung. Und auch daher haben wir uns angeschaut, auf welche Weise man jetzt die vorhandenen Testansätze, die in der Praxis schon existieren, so weit verbessern kann, dass sie auch wirklich zum Testen von Sicherheitsanforderungen in der Lage sind. Das ist zunächst mal bei den Ad-Hoc-Ansätzen, die in der Praxis heutzutage verwendet werden, leider nicht unbedingt der Fall. Und das sieht man auch wieder halt an diesem Beispiel, was ich eingangs erwähnt hatte, mit der Überprüfung des Passworts in dieser alten Unix-Version. So einen Fehler kann man durch Testen nur dann finden, wenn man sich bereits bewusst ist, dass es diesen Fehler geben könnte. Weil ansonsten würde man halt durch normales Testen nicht auf die Idee kommen, diesen doch etwas intelligenteren Algorithmus auszuprobieren, mit dem der Angreifer dann nachher das Passwort doch ermitteln kann, obwohl der Passwortsuchraum eigentlich groß genug sein sollte. Das heißt also, klassisches Konformanztesten würde uns nicht erlauben, halt den Fehler, den ich vorhin erwähnt hatte, tatsächlich zu finden. Weil funktional, also bezüglich der Funktionalität des Systems, ist er tatsächlich konform mit der Spezifikation. Das heißt, woran liegt das eigentlich jetzt vom technischen Aspekt her gesehen? Man kann natürlich, wie gesagt, halt Modelle hernehmen, um daraus automatisch Testfolgen zu generieren. Das wird auch durchaus schon gemacht in der Praxis. Hat natürlich dann zunächst mal den Vorteil, dass man das automatisieren kann, das spart Kosten. Im Prinzip natürlich auch den Vorteil, dass es ein methodischerer Ansatz ist als das Ad-Hoc-Testen mithilfe von menschlichen Testern. Nur das Problem ist nach wie vor, dass bei einem hinreichend komplexen interaktiven System es normalerweise nicht möglich ist, alle möglichen Systemdurchläufe tatsächlich zu testen. Weil alle möglichen Systemdurchläufe, da müsste man ja tatsächlich alle möglichen Belegungen aller Variablen in dem System in allen möglichen Komponenten durchlaufen und nicht einfach nur jede Codezeile einmal ausführen. Das wäre keine vollständige Testabdeckung. Das ist also im Allgemeinen nicht möglich. Und das bedeutet jetzt, gut, was man machen kann, ist statistisches Testen, das heißt also eine Anzahl von Testfällen auszuführen, sodass man am Ende aufgrund von statistischen Erwägungen halt zu dem Schluss kommt, dass das System dann hinreichend korrekt ist. Das Problem ist nur im Sicherheitsbereich im Sinne von IT-Security, wenn auch nur eine Schwachstelle im System noch vorhanden ist, dann hilft es nicht, dass das System statistisch sicher ist, sondern dann muss man davon ausgehen, wenn es hinreichend Motivation dafür gibt, das System zu brechen, dass es auch irgendwo jemanden geben wird, der sich dahinter setzen wird und auch diese Schwachstelle auch tatsächlich finden wird. Das heißt also, statistische Argumente, die man in anderen Bereichen führen kann, bezüglich der Verlässlichkeit von Systemen, die funktionieren hier nicht. Deswegen, das ist das eine Problem halt mit dem klassischen Konformanztestenansatz im Bereich IT-Security. Und ein anderes Problem natürlich, man findet dadurch, wenn man halt modellbasiert testet, also modellbasierte Testfolgen erzeugt, findet man natürlich nur die Angriffe, die auch tatsächlich auf der Modellebene überhaupt sichtbar sind, weil ja das die Ebene ist, aus der die Testfälle erzeugt werden. Deswegen halt eben haben wir uns einmal diese Methode angeschaut und versucht jetzt die hinreichend zu spezialisieren, dass man jetzt speziell auf das Problem IT-Security bezogen Testfälle erzeugt, die daraufhin ausgerichtet sind, dass man die besonders kritischen, sicherheitskritischen Abläufe im System auch tatsächlich testet, obwohl man natürlich nach wie vor nicht in der Lage ist, eine hundertprozentige Testabdeckung zu bekommen. Sondern das Ziel ist einfach, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man die tatsächlich kritischen Systemabläufe auch tatsächlich getestet hat. Gut, also soweit zum Testen. Das ist, ja, also ich denke mal, ein interessanter Ansatz, also gerade deswegen, weil nun mal Testen nach wie vor der hauptsächliche Qualitätssicherungsansatz in der Industrie ist. Und wenn man angewandte Arbeit machen will, dann muss man sich natürlich durchaus daran orientieren, was denn heutzutage der State of the Art ist. Aber auch dieser Ansatz, den ich auf der vorherigen Folie erwähnt habe, ist natürlich nicht wirklich vollständig, also wie ich schon gesagt habe, trotzdem ist der Ansatz, bietet er keine vollständige Testabdeckung, erster Punkt. Zweiter Punkt, zweites Problem, ganz speziell bei der Verwendung von Kryptographie, da ist es rein prinzipiell ja so, dass Kryptographie sicher gegenüber Brute Force Angriffen sein soll, das heißt Brute Force im Sinne von brutaler Gewalt, das heißt also, Kryptographie soll in dem Sinne sicher sein, dass man nicht einfach alle kryptografischen Schlüssel ausprobieren kann, um irgendwann den zu finden, mit dem die Information verschlüsselt war und den dann halt hernehmen, um die Nachricht zu entschlüsseln. Das soll rein prinzipiell unmöglich sein, sonst wäre der kryptografische Algorithmus nicht sicher. Man würde ihn gar nicht verwenden. Aber das heißt jetzt im Umkehrschluss, deswegen kann ich schon rein prinzipiell keinen Ansatz entwickeln, der mir eine völlige Testabdeckung unter Berücksichtigung der kryptografischen Daten geben könnte. Also nicht nur ist es impraktikabel, heutzutage das zu tun, sondern aus rein prinzipiellen Gründen wird das auch immer ausgeschlossen sein. Gut, das ist prinzipielles Problem. Das heißt also speziell für Software, die Kryptografie auf nicht triviale und wichtige Art und Weise verwendet, ist es dann eben tatsächlich schon wichtig, dass man da auch statische Analyse betreibt. Statische Analyse im Sinne, dass eben nicht Testen zur Laufzeit, sondern dass man a priori sich den Source Code einfach anschaut und den automatisch in diesem Fall auch wieder daraufhin analysiert, ob man bestimmte Schwachstellen finden kann. Und das hat den Vorteil, dass da man im Prinzip eine völlige Testabdeckung, wenn man das so nennen will, erreichen kann. Wobei man natürlich da auch wieder sehen muss, dass der Nachteil dabei ist, dass man normalerweise nur bestimmte Bedingungen oder bestimmte Eigenschaften überprüfen kann und auch nicht wieder jede beliebige Eigenschaft, an der man interessiert sein könnte. Aber immerhin, diese bestimmten Eigenschaften kann man mit solchen Ansätzen prinzipiell mit vollständiger Testabdeckung wirklich überprüfen und das ist dann natürlich ein Ansatz, der jetzt im Vergleich zum klassischen Testen auch durchaus interessant ist. Das ist übrigens auch ein Projekt, mit dem das jetzt zurzeit noch läuft, mit dem wir in diesem Fall in Zusammenarbeit mit Microsoft Research Werkzeugentwicklung entwickeln, die es einem erlaubt, in diesem Fall Implementierungen von kryptografischen Protokollen in der Sprache C statisch und automatisch auf Sicherheitsschwachstellen zu untersuchen. Ja, dann wie schon erwähnt, wenn man halt den Source Code verifiziert hat, auch mit einem der erwähnten Ansätze, hatte ich aber schon erwähnt, dass selbst dann man letzten Endes nicht absolut sicher sein kann, dass die Software, die nachher wirklich ausgeführt wird, auch tatsächlich sicher ist. Wie gesagt, es könnte ein Bug durch den Compiler hinzugefügt werden. Aber eigentlich noch viel trivialer, wenn man halt statisch verifiziert, man hat natürlich das Ziel, das möglichst allgemein zu machen und möglichst alle Abläufe abzudecken, aber man muss prinzipiell immer ein Systemmodell zugrunde legen, wann immer man Verifikation betreibt. Und da stellt sich immer die Frage, gut, dieses Systemmodell ist immer irgendwo eine Abstraktion der Realität. Man kann keine statische Verifikation von Java Source Code durchführen, indem man auch das gesamte Betriebssystem noch mit in den Verifizierer hineinfüttert. Das wäre einfach zu komplex. Das heißt, da muss man Annahmen machen über den Kontext, in dem das Java-Programm nachher ausgeführt wird. Und die Frage ist immer, ob diese Annahmen korrekt waren. Und auch da gibt es eigentlich bislang noch keine abschließende Antwort, weil eben nach wie vor in der Praxis keine Betriebssysteme verwendet werden, die tatsächlich selber formal verifiziert worden wären. Und auch das wird sich wohl so schnell nicht ändern. Das heißt also, von daher mag es eben durchaus Sinn, einen Ansatz zu haben, wenn man eben eine Software hat, die tatsächlich höchst sicherheitskritisch ist, also wo wirklich ein großer Schaden entstehen würde, wenn es einen erfolgreichen Angriff gibt, da einen Ansatz zu haben, der wirklich zur Ausführung des konkreten Systems im Unternehmenskontext laufend nachprüfen kann, ob die Sicherheitseigenschaften, die gelten sollen, auch tatsächlich noch gelten. Und das ist eben auch ein Ansatz, den wir hier entwickeln. Und der einem dann die letzte Sicherheit liefern kann, dass das auch tatsächlich der Fall ist. Hat natürlich auch wieder Nachteile und deswegen durchaus macht es Sinn, auch die statischen Verifikationsansätze tatsächlich zu verwenden. Offensichtlicher Nachteil ist natürlich, ich finde erst dann heraus, dass es ein Sicherheitsproblem gibt, wenn das Sicherheitsproblem zumindest kurz bevorsteht. Das heißt, wie lange kann ich das System vielleicht noch stoppen, bevor meinetwegen das Geheimnis aufs Netzwerk rausgeschickt wird, auf eine Art und Weise, wie sich abzeichnet, dass der Angreifer es dann doch kennenlernen kann. Aber der Nachteil ist natürlich, das System muss an der Stelle einfach terminiert werden und das unter Benutzbarkeitsaspekten ist das natürlich durchaus ein Nachteil. Das heißt also, es macht durchaus Sinn, sich also diese verschiedenen Qualitätssicherungsansätze halt komplementär zu verwenden und nicht nur sich auf einen dieser Ansätze zu verlassen. Gut, das war soweit halt ein kurzer Überblick über diese Methode, die wir da entwickelt haben und auch weiterentwickeln. Wichtig dabei ist natürlich, diese auch durch hinreichende Werkzeugunterstützung zu unterstützen, um eben wirklich den Benutzer in die Lage zu versetzen, halt diese verschiedenen Verifikationsansätze auch tatsächlich einzusetzen. Und das ist ein Thema, an dem also wir und das Freund ich selber eigentlich schon jetzt seit 10 Jahren arbeite, also diese Architektur für dieses Werkzeug haben wir angefangen im Jahr 2001 und sind auch eben dabei, die beständig weiterzuentwickeln und zu verbessern. Gut, jetzt bevor ich zum Ende komme, wollte ich nur auch noch einen Punkt ansprechen, halt für aktuelle Arbeiten. Zwei Projekte hatte ich schon erwähnt, an denen ich zurzeit arbeite. Das dritte hauptsächliche Projekt im Moment ist das, beschäftigt sich mit dem Thema Evolution von sicherheitskritischen Systemen. Und auch das ist wieder ein besonders spannendes Problem, was bislang, denke ich mal, nicht wirklich ausreichend gewürdigt wurde. Die Sache ist einfach, die Systeme leben heutzutage länger, als man das denkt. Klassisches Beispiel Jahr 2000-Fehler, da war Software im Jahr 2000 im Einsatz, von der sich die Programmierer nie gedacht hätten, dass sie so lange überleben würde. Und deswegen hatten sie eben es nicht für notwendig zu halten, da mehr als 2 Stellen in die Jahreszahl zu investieren. Das zeigt halt, Software lebt heutzutage sehr lange, länger als man das plant. Aber sie entwickelt sich auch weiter, auch das ist ein Fakt einfach. Und dann stellt sich natürlich die Frage, selbst wenn mein System zu einem Zeitpunkt, wo ich es erstmalig einsetze, sicher ist, wie stelle ich sicher, dass es auch nach dieser Software-Evolution immer noch sicher ist. Und das ist eben das Thema, mit dem wir uns in diesem EU-Projekt beschäftigen. Denke ich mal, auch eben ein sehr spannendes Thema, wo, denke ich mal, noch sehr viel Arbeit zu tun ist, weil es bislang eigentlich relativ vernachlässigt worden ist. Gut, nur ganz dazu, da möchte ich jetzt nicht zu sehr auf Einzelheiten eingehen wegen der Zeit, sondern die Idee, die prinzipielle Idee dabei ist eigentlich, dass wir uns überlegen wollen, welche Arten von Evolutionen bestimmte Sicherheitsanforderungen bewahren oder eben auch gerade nicht bewahren. Das Ziel ist halt jeweils, dass man natürlich nicht nach einer gegebenen Evolution das gesamte System nochmal wieder neu verifizieren möchte, weil das einfach zu aufwendig wäre, sondern das Ziel ist, in der Lage zu sein, abzuschätzen, ob bestimmte Evolutionsschritte die Sicherheitsanforderungen vielleicht gar nicht verletzt haben, weil man aufgrund von allgemeinen Resultaten das zeigen kann oder zumindest zu identifizieren, welche Teile des Systems noch einmal neu verifiziert werden müssen, nachdem die Evolution stattgefunden hat. Gut, das ist im Prinzip die Idee dabei und ja, aus Zeitgründen möchte ich auf die Einzelheiten jetzt gar nicht mehr eingehen. Wir haben uns da verschiedene Techniken angeschaut, die Software-Evolution unterstützen können und die eben daraufhin überprüft, inwiefern sie tatsächlich Sicherheitsanforderungen bewahren. Aber gut, das im Einzelnen zu erläutern, würde jetzt aus Zeitgründen zu weit führen, aber da gibt es eigentlich ganz interessante Resultate und auch, denke ich, da ist noch viel Arbeit zu tun. Gut, auch da sind wir natürlich dabei, unsere Werkzeuglandschaft in dieser Richtung zu entwickeln und mit Hilfe von in diesem Fall aspektorientierter Entwicklung da zu versuchen, Evolution auf kontrollierbare Art und Weise umzusetzen, sodass man tatsächlich auch auf der technischen Ebene durchsetzen kann, dass Sicherheitseigenschaften bewahrt werden. Dann ganz kurz zum Abschluss, kurz eine Bemerkung zum Thema Anwendung. Wie gesagt, wir interessieren uns besonders halt für Anwendungen der Arbeiten, die wir hier entwickeln. Aus Zeitgründen auch nur kurz möchte ich erwähnen, ein paar Beispiele. Da hatten wir vor einigen Jahren ein ganz spannendes Projekt im Zusammenhang mit BMW, wo wir uns tatsächlich da ein System angeschaut haben, das da in deren internen Unternehmensnetzwerk zum Einsatz kommt und unseren Ansatz verwendet haben, um das eben tatsächlich auf Sicherheitsanforderungen zu überprüfen. Dann eine Reihe von anderen Projekten, kann ich jetzt auch nicht im Einzelnen eingehen, aber wo wir auch eben an verschiedenen industriellen Systemen halt jeweils unsere Ansätze hergenommen haben. In einigen Fällen haben wir auch tatsächlich einige Probleme gefunden, die wir dann den Entwicklern übermitteln konnten, mit dem Ziel, das System sicherer zu machen. Gut, zum Abschluss, bin jetzt mit der zweiten Woche durch. Der Punkt empirische Forschung wurde ja kurz schon erwähnt. Auch da nur kurze Bemerkung, da versuchen wir auch etwas zu unternehmen. Das ist in der Informatik immer so ein bisschen eine Schwachstelle. Die empirische Forschung in der Informatik ist eigentlich auch noch etwas vernachlässigt. Da haben wir jetzt hier mal in zwei Projekten erste Schritte versucht, in die Richtung zu machen, wie man die Behauptung, dass jetzt unser Ansatz wirklich die Entwicklung verbessert, wie man die untersuchen kann, dahin, ob sie tatsächlich auch stimmt. Wir hoffen natürlich, dass das so ist, aber als Wissenschaftler sollten wir selbstkritisch genug sein, die Möglichkeit zuzulassen, dass das gar nicht stimmt. Damit komme ich zum Ende des Vortrags. Kurz die Zusammenfassung, denke ich mal, können mich einfach so stehen lassen. Aktuelles Thema noch, was ich noch nicht erwähnt hatte, ist jetzt mal das Thema Cloud Computing anzuschauen, aus der Sichtweise unserer Ansätze. Da hoffen wir, dass wir da in Zukunft auch die Gelegenheit haben, uns dieses Thema näher anzuschauen. Gut, ansonsten bedanke ich mich sehr für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Wenn es Fragen gibt, entweder jetzt oder in der Kaffeepause, bin ich natürlich gerne bereit, die zu beantworten.